Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Geschichtsunterrichts, einer Koproduktion von Vrindt und DLF Nova. Und aus Köln zugeschaltet ist wie immer Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Sei gegrüßt, mein Lieber.
Thema heute: Johanna von Orléans, Mythos und Wahrheit.
Der dritte.
So, genau. Wo fangen wir denn an? Wer war überhaupt Johanna von Orléans? Die hat,
ja,
weiß ich nicht, das ist die Nationalheldin Frankreichs, oder?
Das kann man so ungefähr jedenfalls sagen. Genau, es war im Grunde genommen ein Bauernmädchen, die ja die Vorstellung hatte, manche kann man auch sagen, vielleicht die Wahnvorstellung, weiß ich nicht. Jedenfalls, sie hatte die Vorstellung, sagen wir es mal wertneutral, Frankreich im Krieg gegen England zu helfen. Und sie hatte sozusagen die Eingebung, sie könne das auch bewerkstelligen und sie sei diejenige, die Frankreich vor einer totalen Invasion durch England beschützen könnte.
Ach komm, die hat wirklich, okay, die hat ja, also so im Grunde wie im Vollrausch sich gedacht, jetzt rette ich die Welt, oder wie?
Ja, so ähnlich. Also wie uns das so oft geht, ist bei der sozusagen eine Vorstellung, das ist auch ein Mythos, du hast es ja am Anfang schon richtig gesagt. So ganz genau kann das, glaube ich, keiner sagen, ich jedenfalls nicht. Tatsache ist, dass sie eine historische Figur ist. Also es hat sie gegeben, es hat sie auch am Hofe des Königs in Frankreich gegeben, es hat sie auch bei der Schlacht von Orléans gegeben.
Ja.
Also da gibt es genügend Berichte und Beweise, dass das tatsächlich so war. Aber natürlich, was jetzt ihr tatsächlicher Einfluss auf das Schlachtgeschehen war oder
ihre
Wirkung oder all das, was damit zusammenhängt, das kann ich dir natürlich nicht sagen. Was ich dir allerdings sagen kann, ist, dass das Ganze stattgefunden hat zwischen 1337 und 1453. Man nennt es den hundertjährigen Krieg zwischen England und Frankreich. Obwohl dieser hundertjährige Krieg 116 Jahre gedauert hat.
Ja gut, aber so. Ich glaube, das ist dann aus historischer oder Historikersicht eher eine Lappalie, ob das jetzt 16 Jahre länger oder kürzer ist, oder?
Nee, hauptsächlich, das lässt sich schlechter vermitteln. Der 116-jährige Krieg, das ist hört sich bekloppt an.
Ja, also darum heißt es heutzutage 29er, weil 28er klingt nicht so gut, obwohl es 28er sind.
Ja. Genau, also jedenfalls ist es ein 100-jähriger Krieg, der eben 116 Jahre gedauert hat. Und der Hintergrund dieses Krieges, das ist ja schon wichtig, auch erstmal sich zu überlegen, um Gottes Willen, warum schlagen die sich jetzt 116 Jahre lang die Köpfe ein? Wobei sie das natürlich nicht jeden Tag gemacht haben, aber immer mal wieder, sodass man insgesamt dieses Kriegsgeschehen zusammenfasst, eben zu dieser Epoche des 100-jährigen Krieges. Also der Hintergrund.
Man kennt das ja heute noch, dass so England und Frankreich sind so ein bisschen Köln und Düsseldorf, ne? Nur halt international. Hat das da angefangen oder hat das noch früher angefangen?
Es hat eigentlich sogar noch früher angefangen, aber das hat natürlich da eine Konsequenz sozusagen gehabt. Das Verhältnis zwischen der Insel England und dem Kontinent Europa ist immer schon schwierig gewesen. Das liegt tatsächlich daran, dass England eben eine Insel ist. Das ist mal eine Tatsache, die bis heute richtig ist. Und das liegt zum Zweiten daran, dass sich dort eine andere, ich sag mal, politische und soziale Identität entwickelt hat zu Europa als eben in Europa selber.
Ja.
Dann kommt dazu, dass sie über viele Jahrhunderte hinweg mit dem Motto Rule the Waves, also beherrsche die Weltmeere, sich ein wirklich unglaublich großes Empire aufgebaut haben, das British Empire, von dem ja manche sagen, dass es heute noch existiert, was aber ein Trugschluss ist. Insofern war natürlich die Entwicklung auf der Insel eine andere als eben in Europa. Und das sozusagen, man kann dann sich überlegen, wo beginnt eigentlich, ich sag mal, der Brexit, ja? Also die Differenz, die man eben heute wieder sich anhören kann. Und da kann man natürlich tatsächlich nicht direkt sagen, also das war Johanna von Orléans oder das war der normannische Herzog Willem the Conqueror, der also sozusagen ein Missverhältnis zwischen diesen beiden Teilen Europas hergestellt hat. Aber irgendwie ist die Geschichte zwischen England und Europa immer schon relativ kompliziert gewesen und England hat sich über viele, viele Jahrhunderte nach diesem hundertjährigen Krieg aus den Verhältnissen und den Gemengelagen und den Kriegen in Europa relativ rausgehalten und hat einfach gesagt, macht, was ihr wollt, solange die Küste, die gegenüber von England liegt, also Frankreich, Belgien, Deutschland, solange dort Verhältnisse herrschen, die uns angenehm sind, werden wir in keiner Weise auf den europäischen Kontinent in irgendeinen Krieg eintreten und uns irgendwie damit rumärgern. Das ist deren Sache. Wir wollen das, wir haben eine Splendid Isolation, also wir sind
daher kommt das,
wir haben eine Isolation sozusagen, wir sind alleine auf unserer Insel und glücklich damit und wir eben haben die Weltmeere erobert, wir sind die Seefahrernation Nummer 1 und wir beherrschen weite Teile der Welt. also im Höhepunkt, ich sag mal am Ende des 19. Jahrhunderts, beherrschte Großbritannien ein Empire mit ungefähr 400 bis 500 Millionen Einwohnern. Das ist für die damalige Zeit eine unfassbar große Gruppe von Menschen gewesen. Und natürlich waren sämtliche Ressourcen in diesen Ländern vom Pazifik bis in Nordamerika, dann natürlich nur noch weniger nach der amerikanischen Befreiung, aber immerhin im Grunde genommen Ressourcen, die in England zur Verfügung standen und die durch England ausgebeutet wurden in Afrika und anderswo und entsprechend Reichtum und weltpolitische Bedeutung hervorgebracht haben. Und das war eben ein anderes Tempo, eine andere Entwicklung als im übrigen Europa.
Würdest du sagen, dass wenn England nicht Rule the Waves gemacht hätte, dass sie dann Europa geplündert hätten?
Das ist jetzt eine gute Frage, über die ich noch nie nachgedacht habe, ehrlich gesagt. Also sie wären, dann wären sie sicherlich
genug, oder wie man es nennt, sind sie ja. Sonst
hätten die waren alle kriegerisch. Das hat nichts mit England zu tun. Das waren alle so. Aber selbstverständlich wäre es dann zum Beispiel im 30-jährigen Krieg, der ja ein paar 200 Jahre später stattfindet, wäre dann England möglicherweise einer der Kombattanten gewesen. So hat sich England aus diesem 30-jährigen Krieg völlig rausgehalten. Ja, Schweden war dabei, Dänemark war dabei, aber eben nicht England.
Aber was war denn eigentlich dann bis 1337?
Ja, also das kann ich dir genau sagen. Eigentlich beginnt es, um also jetzt nicht ganz vorne anzufangen, 1066. Das ist das berühmte Jahr, in dem also der normannische Herzog Wilhelm in See sticht und England erobert. Also die Normannen erobern 1066, Schlacht bei Hastings, hat jeder noch in seinem Geschichtsunterricht mitbekommen.
Selbst ich. Jawohl.
Und dort gewinnt er also und er macht sich zum englischen König. Gleichzeitig aber, und das ist jetzt der Punkt, bleibt er Herzog von in der Normandie, also ein französischer Herzog. Er ist gleichzeitig in Personalunion englischer König und ein französischer Herzog. Der englische König steht in allem oben, der französische Herzog nicht. Der hat nämlich noch einen französischen König über sich. So, und jetzt kommt die schwierige Position sozusagen, dass der englische König eigentlich auf Augenhöhe mit dem französischen König steht, aber dadurch, dass er französischer Herzog ist, ihm untertan ist. So, und dann kannst du natürlich sofort sagen, das wird schwierig. Und das wurde auch schwierig, weil das nämlich für alle die Nachkommen auch von Wilhelm galt. Das waren alles Herzöge der Normandie und Könige von England. Aha. So, und damit waren sie sozusagen einerseits in der Rangordnung gleich, andererseits in der Rangordnung nach unten gesetzt. So, und jetzt wird es noch komplizierter, weil das Mittelalter, in dem wir uns ja befinden, war in Europa organisiert durch das sogenannte Lehnsrecht. Das hast du auch in der Schule schon mal gehört. Das bedeutet,
dem König gehört alles und der verteilt es an die Adligen, die darauf dann Bauern ausbeuten, oder? Wie war das?
Ja, da warst du in der DDR in der Schule.
Nee, ich bin Kryptosozialist.
Ich verstehe. Also diese etwas marxistische Deutung, die weise ich zurück. Man kann das natürlich so sehen, das wäre aber wirklich sehr einseitig. Also Tatsache ist richtig, der König besaß alles, beziehungsweise er hatte große Ländereien, sagen wir es mal so. Und von diesen Ländereien konnte er tatsächlich Land abgeben als Lehen einem Lehnsnehmer, also irgendeinem Fürsten, einem Herzog, einem Grafen, jedenfalls jemandem, der in der Rangordnung unter ihm stand. Und dafür gab dieser Graf, der das Lehen bekam, dem König Treue. Das Treue bedeutet in dem Fall, dass er ihm also Soldaten zur Verfügung stellen musste und möglicherweise auch Geld, wenn es in den Krieg ging. Und dafür konnte er aber das Land ausbeuten, wie du richtig sagtest. Also er konnte sich das Geld sozusagen erwirtschaften, das er dann später dem König gegeben hat oder geben musste. Dadurch, dass er das riesige Land, das er bekommen hat, wiederum an seine Bauern verpachtet oder verlehnt hat. So, und jetzt hast du also eine Rangordnung sozusagen, in dem du ganz von unten im Volk die erste Saat sozusagen hast. Das sind die untersten Lehnsnehmer, die zum Beispiel einen gewissen Anteil der Ernte an ihren Lehnsgeber abgeben mussten. Mhm. Und dieser Lehnsgeber, der dann in dem Falle der obere war, war der untere gegenüber dem König und konnte dann aus dem, was er von seinen unteren Leuten bekommen hat, das nach oben weitergeben, was dem König gehörte. Und das Ganze ist ein wunderbares System, in Anführungsstrichen, wenn man es jetzt mal nicht linkssozialistisch sieht, sondern einfach nur als Tatsache zur Kenntnis nimmt, um eine gewisse Epoche im Mittelalter zu organisieren. Das ist natürlich Feudalismus, das ist Ausbeutung, wie du richtig sagst, das ist alles Mögliche und hauptsächlich eine Entrechtung der Leute, die auf der unteren Ebene gestanden sind, also Bauern und Landarbeiter und eben das sogenannte Volk. Andererseits hat es eben auf eine lange Zeit gesehen einen Organisationsrahmen geboten, der eine gewisse Weile lang in Europa funktioniert hat. Und das hat so funktioniert, dass das Ganze auf Treu und Glauben beruhte. Man gab sich tatsächlich die Hand. Es war eine Zeremonie, die dann stattgefunden hat, also eine Lehnszeremonie, in dem also der Untertan, der Untere, dem Oberen das alles bestätigte und die an sich die Hand gegeben haben. Und dann war klar, solange diese beiden Lehnsteilnehmer leben, gilt dieser Vertrag.
Ist natürlich für den Schwächeren oder den in der schwächeren Position kein guter Deal, ne?
Doch, eigentlich schon, weil er hat nämlich Land, er hat Einkommen, er kann seine Familie ernähren, er hat immer genug zum Leben. Er muss natürlich viel arbeiten, um auch das zu erwirtschaften, was er abgeben muss. Das war der Nachteil.
Und aber er hat
auf der
weg.
Anderen Seite eine gewisse Stabilität. Das wollten die Leute auch nicht. Das kannst du vergessen. Also okay, Mobilität im Sinne von, wir reisen mal nach Malle, gab es nicht.
Ja,
so. Insofern war das denen vollkommen in Ordnung. Das hat, es hat eine lange Zeit wirklich funktioniert. Es war Ausbeutung, keine Frage. Also Marx hat recht, aber es war trotzdem ein funktionsfähiger Mechanismus. So, und jetzt gehen wir wieder auf England und Frankreich. Tatsache ist, aufgrund dieses Verhältnisses, dass der englische König Lehnsnehmer des französischen Königs war. Ja, er war Untertan des französischen Königs und hat über das Lehnssystem seinem Amtsbruder sozusagen, wie soll ich sagen, Treue und Geld und Dienste und so weiter erweisen müssen.
Da gab's Moment, galt Richter das auch für die Insel oder nur für den Teil, der auf dem Fest
war? Er war ja französischer Herzog. Der englische König war französischer Herzog. Der hatte dort in der Normandie Ländereien. Und das war über Lehnsystem mit dem französischen König organisiert, sodass eben dort diese...
Ich dachte, das hätte sich dann auf die ganze Insel auch noch bezogen, weil das wäre ja dann...
Nein. Also es ging nur über den Teil, der ihm wirklich gehörte oder den er geerbt hat. Gehörte ist natürlich auch ein falsches Wort, aber jedenfalls, wo er sozusagen verantwortlich für war. Und da hatte er eben dieses Verhältnis, das, ich sag mal, relativ kompliziert war und natürlich ein dauerhaftes Ärgernis am englischen Hofe war, weil dort haben die sich gedacht, dieser verfluchte französische König, das sind für die eh alles Weicheier und Minnesänger gewesen. Und insofern muss man dem auch noch huldigen, also er, der große englische König, muss jetzt einem französischen König huldigen. Das ist natürlich eine Art demütigender Zustand, den man nicht lange sozusagen, hinnehmen konnte. Mhm. Und auf der anderen Seite konnte man auch nicht einfach so sagen, jetzt brechen wir damit komplett und hauen dem einer auf die Nuss, weil damit das gesamte Lehnsystem in Frage gestellt worden wäre. Und das war damals der Ordnungsmechanismus in Europa. Also das ist so, als wenn du sagst, die Demokratie zerschlagen wir jetzt. Das hat eine Auswirkung eben auch auf andere Länder, unter anderem auch auf England selber. Insofern also war das nicht so ohne weiteres zu machen, dass man einfach damit bricht und sozusagen auf diese Insel einmarschiert und sich einfach holt sozusagen, was man meint, sich holen zu dürfen. Dazu brauchte es eine Gelegenheit. Und diese Gelegenheit tat sich auf im Jahr 1328. Also kurz bevor, 10 Jahre ungefähr, bevor dieser Krieg beginnt, da nämlich stirbt der französische König Karl IV. Der Name tut nichts zur Sache, ist einer der vielen Karls auf dem französischen Thron. So, und jetzt geht es los, nämlich jetzt ist die Frage, wenn der keine Kinder hat, dann ist die Frage, wer folgt ihm? Also das Nachfolgegerangel ist dann immer ein Beben in ganz Europa gewesen, auch wenn irgendwo anders Könige kinderlos gestorben sind. Weil dann ganz viele Leute auf einmal Ansprüche anmeldeten. So zum Beispiel ein Cousin des Verstorbenen, der sagte, jetzt bin ich sozusagen der Nächste in der Erbfolge, also müsste ich jetzt eigentlich französischer König werden. Und das machte eben auch klar, Eduard III., der war zu der Zeit englischer König. Und Eduard III., der begründete seinen Anspruch auf den französischen König damit, dass seine Mutter, die hieß Isabella, wie das kleine Auto von BMW. Seine Mutter Borgward. Isabella war eine Tochter eine Tochter des kurz vorher gestorbenen französischen Königs Philipp IV., also jemand, der davor noch war. So, Gott, genau. So, allerdings, und jetzt wird es noch komplizierter, Eduard, der seinen Anspruch angemeldet hat, war zu dem Zeitpunkt erst 15.
Und ich würde das Ganze gerne mal aufbereitet im Stile einer Regenbogenpresse sehen.
Ja,
so Fotos und Schlagzeilen.
Geiles Thema, ne? Also er war erst 15 und konnte also 1328 mit 15 nicht rumpupen und seinen Anspruch sozusagen an der Spitze einer großen Streitmacht durchsetzen. 1330, also 2 Jahre später, da war er dann 17, war die Vormundschaft beendet und Eduard hatte eigentlich gedacht, er wollte das Verhältnis ja, wie soll ich sagen, erstmal entspannen, weil er nämlich zur gleichen Zeit Stress mit Schottland hatte. Die Schotten und die Briten waren zu der Zeit ja noch nicht in einer Hand, das war erst sehr viel später, aber die hatten immer schon Dauerstress sozusagen. Und da hat er gesagt, ich muss mich erst sozusagen mit diesem Thema beschäftigen. Hat aber nicht damit gerechnet, dass der inzwischen zum französischen König erhobene Philipp der VI., ja, so, also jetzt sind wir tatsächlich schon im Jahr 1337. Dieser Philipp der VI. Sieht das und sagt, oh, jetzt haben die auf der britischen Insel Stress. Das ist ganz, ganz wunderbar. Was tust du? Du hilfst dem, der der Gegner deines Feindes ist.
Ja.
Ja, das ist ja der alte,
ja, noch älterer Trick, ne? Der Feind meines Feindes ist mein Freund, ja.
Genau, und jetzt hat er das, so, dann hat der englische König gedacht, dass das passiert, aber der französische König hat gesagt, ich mache jetzt das genaue Gegenteil. Ich mache eben nicht Hilfe für deinen Feind, sondern ich greife dich direkt an. Und zwar an allen Hafenstädten, die ich sozusagen von der französischen Küste relativ easy erreichen kann. Also über den Ärmelkanal rüber und dann eben irgendwo angegriffen und schnell wieder zurück. So, und jetzt beginnt sozusagen sich eine Spirale der Gewalt und der Gegengewalt zu entwickeln, weil nämlich mit dem Überfall der französischen Flotte auf britische oder englische Hafenstädte sich am Hofe in England die Idee etabliert hat, um Gottes Willen, die Franzosen planen eine Invasion der Insel.
Ja, hätte das ich auch gedacht, ne?
War der Anfangspunkt, dass Eduard III. Dann tatsächlich 1340 damit begonnen hat, Frankreich zu überfallen, tatsächlich mit einer Armee überzusetzen, Frankreich zu überfallen und damit eben diesen berühmten Hundertjährigen Krieg auszulösen. Also die Geschichte ist tatsächlich die einer dynastischen Verwicklung zwischen dem Normannenherzog von 1066 und dem britischen Thron und den daraus folgenden, ich sag mal, Schwierigkeiten der Nachfolger, sich mit dem französischen König ins Benehmen zu setzen. Beide Könige, also sowohl der englische als der französische, waren natürlich davon überzeugt, dass sie dem anderen überlegen sind und dass sie eigentlich die wahre Nation vertreten und so weiter und so fort. Also da war ein Ausgleich oder eine Diplomatie oder so etwas, was wir jetzt vielleicht sofort auf der Hand liegend hätten und sagen würden, warum redet ihr nicht? Das war zu der Zeit nicht möglich und wurde da auch nicht gemacht. Also es waren halt andere Verhältnisse, in denen wir jetzt uns befinden. Und insofern steuerte das zielstrebig darauf hinaus, dass es irgendwann knallen würde. Und zwar in dem Moment, wo eben ein französischer König ohne Kinder starb.
Jetzt reden wir ja eigentlich über Jeanne d'Arc.
So ist es.
Johanna von Orléans, verstehe ich das denn richtig, dass dieser ganze Konflikt, also ab 1937, der auch, aber dieser ganze Konflikt ab 1337 in der Schlacht von Orléans gegipfelt ist, dass das so bedeutsam geworden ist? Also das ist
ja, also ich sag mal so, dieser Hundertjährige Krieg hat natürlich nicht jeden Tag stattgefunden. Es gab immer mal wieder Friedensschlüsse, die dann aber nicht gehalten haben. Insofern waren auch immer mal, ich meine, 100 Jahre, gehen viele Könige ein und aus. Also da sitzt mal eben ein Jüngerer, ein Unerfahrener, der lieber Frieden machen will oder jemand, der eben das ganze Gegenteil will. Also es flammte immer wieder so wellenartig auf. Das kennen wir übrigens auch aus unserem 30-Jährigen Krieg. Ja. Der hat auch nicht 30 Jahre jeden Tag angedauert, aber er ist eben immer wieder hochgeflackert und dann wieder runtergefahren worden. Im Übrigen genauso wie der Arabische Krieg, den wir zurzeit erleben. Mhm. Da ist immer dann viel Kriegsgeschehen, wenn irgendwelche internationalen Themen da reinspielen und wieder Waffen geliefert werden. Aber das ist jetzt noch wirklich ein anderes Thema. So, also die zweite Phase des Krieges, sozusagen, da sagen die Historiker, die begann ungefähr 1415, indem also nochmal die Engländer versuchten, jetzt, wirklich mit Macht diese Insel zu erobern. Und da dann gibt es noch viele dynastische Schwierigkeiten, auch am französischen Hof, mit Königen, die wiederum ohne Kinder sterben, mit rivalisierenden Parteien, die dann um die Nachfolge des berühmten Karls des VI., das ist wieder ein Karl, gestritten haben, der den Beinamen der Wahnsinnige trägt und früh verstorbene Nachfolge, Königskinder beinahe und so weiter. Also es gibt immer wieder den vakanten Thron in Frankreich. Und 1429 ist sozusagen kulminiert das alles auf den, ich sag mal, Höhepunkt hin. Und die Engländer sind also ins Land eingelaufen und die Schlacht um den französischen Teil des Kontinents ist fast schon in der Mitte angelangt. Und die Stadt Orléans liegt relativ in der Mitte Frankreichs, mhm, und für die einen, also für die Franzosen, war diese Stadt insofern von Bedeutung, weil sie sie unbedingt halten wollten, weil Orléans sozusagen das Tor zum Süden war. Wenn diese Stadt fallen würde, dann wäre der Weg runter zur Mittelmeerküste relativ frei, weil da, mhm, keine größeren Bastionen mehr waren, keine größeren Haltelinien, die also, wo möglicherweise englische Invasoren Probleme bekommen hätten. Und das Gleiche galt für die Engländer, die sagten, diese Stadt müssen wir unbedingt einnehmen, weil sie das Tor zum Süden ist. Ja. Also weil danach eben nicht mehr viel kommt. Mhm. Deswegen hat diese Schlacht so eine große Bedeutung. So, und jetzt kommt Johanna von Orléans, die also sieht, dass sie den französischen Kämpfern bei dieser Schlacht helfen kann. Sie geht zum Thronfolger des französischen Königs, das ist Karl der Siebte, und überredet ihn, sie an der Schlacht teilnehmen zu lassen. Dann gibt es einer dieser Mythen, die also überall in der Literatur zu finden sind, ist also, sie wird in einen Raum gestellt und kennt keinen derjenigen, die da rumlaufen, und geht zielstrebig auf den Königssohn zu, also auf Karl den Siebten, und daraus haben also ihre Zeitgenossen, ich sag mal, abgeleitet, sie hätte seherische Fähigkeiten, aha, und sie hätte tatsächlich mehr drauf als die anderen. Und insofern ist sie dann ja mit dem Mythos versehen worden, sie könne tatsächlich helfen, und das wurde ihr dann auch gestattet. So, dann kommt es zu dieser Schlacht, und wir kennen alle die Bilder, wo sie also da wild in der Schlacht herumreitet und, mhm, die Soldaten anfeuert. Ob sie jetzt selber irgendwie mit dem Schwert in der Hand durch die Gegend geflitzt ist, weiß ich nicht, aber sie war jedenfalls dabei. Und als dann die Schlacht gewonnen war, hätte man ja jetzt sagen können, dass sie, ich sag mal, tatsächlich so unmittelbar sofort Nationalheldin geworden ist oder wäre. Das Ganze findet aber nicht statt. Die Schlacht, sie gewinnen die Schlacht, und sie verliert ihr gutes Verhältnis zum inzwischen zum König gekrönten Karl. An dessen Krönung ist sie noch beteiligt, aber danach kühlt sich das Verhältnis zwischen den beiden total ab. Er lässt sie fallen, und sie gerät dann in den nächsten beiden Jahren, also bis zum Mai 1431, in französische und englische Gefangenschaft, immer hin und her. Sie wird sozusagen gehändelt und mal hierhin und mal dahin, und dann schließlich 1431 am 30. Mai in Rouen öffentlich auf den Scheiterhaufen gestellt und verbrannt.
Aber warum? Also ich denke, die hat den Krieg beenden geholfen, was weiß ich was. Also
ja, das kann man schon so sagen. Auf der anderen Seite, sie hat dann auch dadurch, dass eben der König sie fallen gelassen, ja, hat und sie dann nicht mehr in dieses System reinpasste und er einfach auch sie dann tatsächlich geradezu ignorierte und dadurch dann die Leute dachten, um Himmels Willen, warum ist denn, was ist denn da los und so, und dann wurde sie im Prinzip zu einer Hexe hochstilisiert, okay, und dann also kam
der König hat sich ihrer entledigt. Sozusagen, das war damals über die Inquisition das Einfachste.
Das kann man schon so sagen. Also die Gründe, warum sie dann tatsächlich auf dem Scheiterhaufen gelandet sind, sind natürlich vielschichtig. Die kann ich jetzt hier auch nicht alle im Einzelnen erzählen. Tatsache ist, dass sie versucht hat, dann sozusagen den weiteren französischen Teil von englischen Truppen zu befreien. Dass ihre Vorschläge sind irgendwie, abgelehnt worden. Sie waren offenbar unrealistisch. Und dann ist sie verraten worden, geriet in die Hände eines Herzogs von Luxemburg, der sie dann ausgeliefert hat und weiter, ich sag mal, verkauft hat an einem Herzog von Burgund, und der wiederum hat sie weiterverkauft und so weiter. Sie ging von einem, ich sag mal, Haftgrund zum anderen, und irgendwann landete sie dann tatsächlich vor der katholischen Gerichtsbarkeit, das nannte man Inquisition damals, und da hat man dann eben diesen Prozess gemacht und ihr vorgeworfen, sie würde mit teuflischen Mitteln arbeiten, und das war damals ausreichend, um eben zu sagen, wir machen dir den Inquisitionsprozess, und der war dann nach kurzer Zeit beendet mit dem Todesurteil, und das wurde am 30. Mai 1431 in Rouen öffentlich auf dem Marktplatz mittels eines Scheiterhaufens vollzogen.
Wie ist sie denn dann zur Nationalheldin geworden?
Ja, weil man irgendwann festgestellt hat, dass das natürlich dummes Zeug war. Also diese Hinrichtung und der Inquisitionsprozess insgesamt waren natürlich, hergeleitete, gezwungene Argumentationen, um eben diesen Prozess durchzuführen, wie in vielen Fällen der Inquisition. Da haben wir ja auch schon mal im Einzelnen drüber geredet, dass es eines der größten verbrecherischen Systeme gewesen seiner Zeit, weil du damit einfach Leute mundtot gemacht hast, die von der offiziellen kirchlichen Bibelinterpretation Interpretation abgewichen haben und diese Bibelinterpretation sah nicht vor, dass jemand seherische Fähigkeiten hatte oder ich sag mal, sich andere Kräfte bediente als die des Heiligen Vaters. Sie ist auf dem Scheiterhaufen gestorben. Dann hat ihre Mutter versucht, sie zu rehabilitieren. Das hat natürlich erstmal nicht funktioniert. Aber es gibt tatsächlich dann irgendwann einen neuen Prozess, der aber viele Jahre nach ihrem Tod erst aufgerollt wird. Und da wird dann irgendwann, ich sag mal, diskutiert, ob diese Hinrichtung zu Recht ausgesprochen worden war. Und insofern hatte er sich da auseinanderzusetzen, sozusagen mit der Kritik gegen ihn selber, weil Jeanne d'Arc natürlich sehr beliebt war im Volk, weil sie eben, diese Schlacht angeblich gewonnen hat. Und daraufhin wurde dieses Urteil aufgehoben und sie wurde rehabilitiert. Und das führte dann dazu, dass 1909 der damalige Papst Pius X. Sie selig gesprochen hat. Und ein Jahr später wurde sie dann von Benedikt dem 15. heilig gesprochen. Und damit ist sie sowas wie eine Schutzpatronin Frankreichs und eine Frau, die eben sozusagen gleichgesetzt wird mit Frankreich, mit dem heldenhaften Mut. Sie ist immer wieder als Figur weitergetragen worden in allen revolutionären Erhebungen. Immer ist sozusagen diese Jeanne d'Arc oder der Mut von Jeanne d'Arc, die Tapferkeit, all das wird dann immer herbeigezogen. Und sie ist eben tatsächlich auch bis in unsere heutigen Tage Literaturthema gewesen. Also Schiller hat über sie ein Drama geschrieben, Shakespeare, Bernard Shaw haben sie, ich sag mal, das Leben von Jeanne d'Arc benutzt, um Texte zu schreiben.
Warum?
Bert Brecht hat das Leben der Johanna in die Schlachthöfe verlagert. Also das Leben, das Stück heißt Die heilige Johanna der Schlachthöfe. Und damit wird er interpretiert das um sozusagen und macht aus der Johanna von Orléans eine Aktivistin der Heilsarmee, die in den Schlachthöfen arbeitet und die Erfahrung macht, dass eben christliche Nächstenliebe alleine nicht ausreicht, um die prekäre Lage von Arbeitern und Arbeiterinnen zu verbessern, sondern dass man da eben auch tatsächlich handfest werden muss. Und insofern zieht eben Brecht Rückschlüsse aus dem Leben der Jeanne d'Arc über den Umweg der Schlachthöfe für die damalige Zeit, also sagen wir mal einfach die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und insofern ist dann Jeanne d'Arc ein Transportmittel sozusagen, um auf Probleme aufmerksam zu machen, die eben zu der Zeit stattgefunden haben, wie der Autor in diesem Falle Bert Brecht gelebt haben und die natürlich ihn viel mehr interessiert haben als irgendwelche mittelalterlichen Dinge, über die wir uns jetzt hier unterhalten haben.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Bitteschön.
Und euch verweisen wir auf den 29. April 2019, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.